Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von All Inclusive am Samstagnachmittag, den 17. Mai 2014 von 16 Uhr bis 17 Uhr oder in der Wiederholung am darauffolgenden Dienstag von 13 Uhr bis 14 Uhr. Eben habt ihr ein politisches Podium der Lokalrunde zur Europawahl gehört. Ich hoffe, das war sehr aufschlussreich für euch. Und hier geht es jetzt politisch weiter, denn zu Gast begrüße ich heute ganz herzlich die parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitswesen und Bundestagsabgeordnete hier im Wahlkreis Tübingen, Frau Annette Wiedmann-Mautz. Hallo.
Hallo, Frau Piontek.
Schön, dass Sie sich für diesen heutigen Samstagnachmittag Zeit genommen haben, Ihr Wochenende ein bisschen zurückgesteckt haben. Und wir fangen gleich an. 97,45 im Kabel und 101,15 im Stadtnetz von Rottenburg. Hier bei All Inclusive ist heute zu Gast Frau Annette Wiedmann-Mautz. Sie ist Bundestagsabgeordnete hier im Wahlkreis Tübingen von der CDU und sie hat die Koalitionsverhandlungen mit der SPD geleitet. In welchem Bereich?
Ich habe den Bereich der Familien- und Frauenpolitik, Gleichstellung und Jugendpolitik geleitet, zusammen mit meiner Co-Vorsitzenden Manuela Schwesig, die mittlerweile ja auch das Familienministerium leitet.
Wie schwer waren die Verhandlungen?
Ja, zu Beginn ist es ein Abtasten, denn wir kamen aus einem ganz hart geführten Wahlkampf. Da haben wir uns nichts geschenkt. Also war die Strecke, die wir zurücklegen mussten, aufeinander zu eine Weite. Und so kann man natürlich auch erwarten, dass wir nicht gleich einer Meinung waren, sondern lange gebraucht haben, bis wir einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Manchmal ist es dann auch sehr spät geworden. Wir haben sehr häufig getagt, auch manchmal bis in den frühen Morgen hinein. Und insbesondere bei ganz spannenden Themen wie der Familienpolitik, da haben wir am Ende aber auch Kompromisse gefunden, weil uns im Ergebnis ganz wichtig ist, dass die Menschen mehr Zeit haben für Familie, mehr Zeit haben für ihre Kinder. Und deshalb spielt Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine moderne Zeitpolitik über den Lebenslauf, eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Sind dann manche Leute bei den Verhandlungen eingeschlafen, wenn die über, sagen wir mal, 16 Stunden gehen?
Nein, eingeschlafen ist bei uns niemand. Dafür haben wir zu lebhaft diskutiert. Aber müde geworden sind schon manche, denn es ist einfach anstrengend, wenn man viele, viele Stunden ohne Unterbrechung, manchmal auch ohne eine Pause zum Essen, da nimmt man sich eben ein Brötchen, das dann an der Seite steht, weg und immer konzentriert sein. Das ist nicht immer einfach und es sind ja auch nicht nur junge Leute da, sondern auch Kolleginnen und Kollegen, die schon an Lebensjahren etwas reifer sind. Also es ist schon anstrengend, eingeschlafen ist niemand.
Wie ist es dann, wenn man im Wahlkampf ist, man ja Konkurrenz, dann arbeitet man in der Koalition eng zusammen, ist dann Kollegen und dann ist man wieder Konkurrenz, wenn der neue Wahlkampf startet.
Das muss man ein Stück weit auch professionell handhaben. Wir sind Demokraten und das heißt zunächst einmal, gestehen wir uns auch zu, dass wir alle das Beste für die Menschen in unserem Land wollen. Und wenn man mit so einer Einstellung aufeinander zugeht, dann kann man in der Sache zwar hart kämpfen, bleibt aber menschlich anständig und menschlich fair. Ich habe das immer so gehandhabt, weil ich weiß, jede Wahl kann wieder auch ein anderes Resultat dann zustande bringen. Und wenn Demokraten immer im Gespräch bleiben, sich immer in die Augen gucken können, auch wenn sie hart miteinander gerungen haben, dann geht es. Aber es heißt trotzdem kämpfen für die eigene Position und versuchen natürlich auch das meiste durchzusetzen. Das erwarten die Wählerinnen und Wähler von uns und die Erwartung an die Union, an die CDU, CSU war natürlich auch besonders groß. Uns haben im Ergebnis ja nur 3 Mandate gefehlt für eine absolute Mehrheit und da wollen natürlich dann die Wähler auch, dass in den Ergebnissen des Koalitionsvertrags sich die Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln.
Entstehen dann während den Koalitionsverhandlungen auch Freundschaften gegenüber verschiedener Parteien?
Also in 4 Wochen entsteht, glaube ich, noch keine Freundschaft fürs Leben, aber man respektiert sich, man lernt auch politische Gegner von der sachlichen Seite her kennen, vielleicht auch Kollegen, mit denen man bislang gar nicht so intensiv zusammengearbeitet hat. Ich habe ja in den vergangenen Jahren im Schwerpunkt Gesundheitspolitik gemacht, sodass doch der eine oder die andere Kollegin auf der SPD-Seite für mich zum ersten Mal sozusagen begegnet sind oder näher miteinander in Kontakt gekommen sind. Koalitionsverhandlungen haben es auch an sich, dass Politiker auch aus den Bundesländern, aus den Landtagen mitberaten. Und so habe ich zum Beispiel auf der SPD-Seite einen jungen Abgeordneten aus Sachsen kennengelernt. Mit dem hatte ich vorher noch nie was zu tun. Und auch da gibt es ja interessante Menschen. Aber genauso in meiner Partei eine Kollegin aus dem Bayerischen Landtag, die in der Familienpolitik aktiv ist, mit der ich vorher auch noch nie zu tun hatte. Und da entstehen dann auch ganz nette Bekanntschaften draus.
Wie ist dann die Umstrukturierung? Sie haben dort das Bereich Familien geleitet und jetzt sind Sie wieder im Gesundheitsministerium oder im Außenministerium hat man ja auch einen besonderen Wechsel erlebt, im Verteidigungsministerium.
Ja, zunächst einmal habe ich natürlich immer eine große Leidenschaft beim Thema Frauenpolitik und Familienpolitik gehabt. Ich bin Landesvorsitzende der Frauenunion in der CDU Baden-Württemberg, stellvertretende Bundesvorsitzende der Frauenunion Deutschlands. Ich war lange Jahre die Sprecherin der Gruppe der Frauen in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, also aller weiblichen Unionsabgeordneten im Deutschen Bundestag, sodass die Themen mir nicht fremd sind. Ich habe mich vorher mit dem Thema Prostitution und der Entwicklung des Prostitutionsgesetzes in unserem Land beschäftigt. Allerdings muss man dann, wenn man jetzt richtig Verantwortung für das Verhandeln übernimmt, sich auch nochmal im Crashtest sozusagen in dieses neue Themengebiet einarbeiten. Da hat man die Unterstützung, die Hilfe von Kolleginnen und Kollegen, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundestagsfraktion. Das ist schon eine große Herausforderung. Aber wenn man strukturiert denken kann, wenn man Erfahrung hat im Verhandeln, die habe ich aus vielen Koalitionsrunden und Gesundheitsreformverhandlungen mit der SPD und mit der FDP in der Vergangenheit gehabt, dann geht das schon. Aber es erfordert schon Erfahrung und auch Durchhaltevermögen.
Nach einem paar Minuten Happy hier im Freien Radio für Tübingen, Reutlingen und Rottenburg geht es weiter hier bei All Inclusive, heute mit einem Studiogast. Und zwar Annette Wiedmann-Mautz. Frau Wiedmann-Mautz, was machen Sie gerade im Gesundheitsministerium? Was sind aktuelle Themen dort?
Ja, zurzeit beschäftigen wir uns intensiv mit der Sicherstellung der medizinischen Versorgung in unserem Land. Nicht nur die Bevölkerung wird älter, auch unsere Ärztinnen und Ärzte, insbesondere die Hausärzte, sind älter geworden. Viele davon wollen in den verdienten Ruhestand gehen und wir haben zu wenig Nachfolgerinnen und Nachfolger, insbesondere im ländlichen Raum, auch hier in der Region Tübingen und Neckaralb spüren wir das in den ländlichen Ecken. Und deshalb müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir die richtigen Studierenden für das Medizinstudium bekommen, dass die Absolventinnen und Absolventen des Studiums dann auch mit Begeisterung in die Praxis gehen und vor allen Dingen dann Arbeitsbedingungen vorfinden, die es auch jungen Menschen möglich machen, diesen Beruf auch mit der Verantwortung für die Familie vereinbaren zu können. Hier hat die Bundesregierung in den letzten Jahren schon viel getan, aber jetzt geht es darum, wirklich auch mit einem großen Plan Medizinstudium 2.0 die richtigen Akzente zu setzen, zum Beispiel auch mit Stipendien für junge Studierende, die sich dann im Anschluss an ihr Studium auch verpflichten, auf dem Land praktisch tätig zu sein. Wir wollen das Medizinstudium für die Allgemeinmedizin noch besser ausrichten, noch mehr praktische Anteile auch durchaus in niedergelassenen Praxen mit etablieren. Und wir wollen dann alles möglich machen, was sozusagen die Tätigkeit in der Fläche attraktiv macht.
Es gibt auch noch weitere Stipendien von der Bundesregierung. Auf Ihrer Facebook-Seite schreiben Sie ein Stipendium ins Ausland für Schüler.
Ja, das ist das parlamentarische Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestages mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Hier gibt der Deutsche Bundestag immer wieder Jugendlichen, Schülerinnen und Schülern, aber auch Auszubildenden, also auch in der beruflichen Ausbildung, die Möglichkeit, für ein Jahr in die USA zu einer Gastfamilie zu gehen, dort das College zu besuchen, beziehungsweise einen Highschool-Abschluss zu machen und als Botschafter und Botschafterinnen unseres Landes Landes, erstens unsere Kultur, auch unsere politischen Sichtweisen zu vermitteln und gleichzeitig natürlich auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was Völkerverständigung dann ganz praktisch heißt, auch einmal Erfahrungen zu machen in einem völlig anderen Kulturkreis. Das ist eine Prägung, die fürs Leben gut tut und viele junge Menschen aus diesem Wahlkreis konnte ich bereits in dieses Stipendium begleiten. Bin auch froh, dass alle wieder heil zurückgekommen sind. Und bislang sind die Erfahrungen ausgesprochen positiv. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich zu bewerben und mal sehen, vielleicht sehen wir uns wieder im Auswahlgespräch dann zur Entscheidung, wer das Stipendium bekommt.
Welche Voraussetzungen braucht man hierfür?
Ja, man muss eine gute Schülerin oder ein guter Schüler sein. Es empfiehlt sich sicherlich, sich in der 10., 11. Klasse zu bewerben. Man sollte soziale Kompetenz mitbringen. Das heißt, man sollte ein aufgeschlossener Mensch sein, eine aufgeschlossene Persönlichkeit. Auch zeigen, dass einem die Mitmenschen nicht egal sind, sondern vielleicht auch ein bisschen Engagement mitbringen. Das muss aber kein politisches Engagement sein. Das kann ein kulturelles Engagement sein, kann ein soziales Engagement sein. Wenn die Aspekte zusammenkommen und man auch ja, von der Persönlichkeit her so gefestigt ist, dass wir nicht Angst haben müssen, dass das Heimweh so stark ist, dass wir nach den ersten 4 Wochen sozusagen den Stipendiaten wieder zurückbringen oder zurückholen müssen, dann glaube ich, kann man sagen, jawohl, wagt es, bewerbt euch, es ist eine tolle Sache fürs Leben.
Wir sind gerade zum Wahlkreis zum Sprechen gekommen. Was geht gerade so in Ihrem Wahlkreis?
Ja, im Moment sind die Diskussionen in der Verkehrspolitik ganz besonders heftig. Wir haben ja hier in der Region ein echtes Zukunftsprojekt, die Regionalstadtbahn, die wir realisieren wollen. Und es geht jetzt darum, ob wir das erste Modul, also den ersten Bauabschnitt, der eine bessere Vernetzung zwischen Tübingen und Reutlingen und dem Zollern Albkreis ermöglicht, aber insbesondere die Elektrifizierung von wichtigen Strecken ermöglicht, der Ammerbahn und der Amstalbahn, ob wir es schaffen, mit diesem Modul noch in die letzte Finanzierungsrunde zu kommen. Wir haben vom Bund aus dafür die Möglichkeiten geschaffen, dass man auch mit einem Teilstück sich jetzt noch in die letzte Finanzierungsrunde hineinbegeben kann. Das Land hat gesagt, ja, wir würden unseren Teil auch bezahlen, aber es scheitert an der Übernahme der Endfinanzierungsgarantie durch das Land und es scheitert daran, dass das Land auch nicht bereit ist, bisher dieses wichtige Projekt nach vorn zu bringen in der Liste der Projekte, die in Baden-Württemberg bereits angemeldet sind. Und damit ist im Moment, das muss man leider Gottes sagen, dieses Projekt in der ersten Phase zumindest gefährdet. Ich hoffe, dass die Landesregierung schnell noch zur Einsicht kommt, denn die Zeit läuft sowohl den Projektträgern, den Landkreisen als auch den beteiligten Städten davon. Und irgendwann ist das GVFG-Projekt dann auch ausgelaufen, also die Mittel, die der Bund an die Länder und die Kommunen hier gibt. Also höchste Eisenbahn und ich hoffe, dass sich die Landesregierung noch an das erinnert, was sie im letzten Jahr zugesagt hat, nämlich diese Endfinanzierungsgarantie zu übernehmen. Also Winfried Hamann kommt aus dieser Region, er hat jetzt eine wichtige Aufgabe dafür, in der Landesregierung dann auch sein Gewicht einzubringen.
Beim Speeddating des Tübinger Jugendgemeinderats haben Listenvertreter gesagt, die Regionalstadtbahn finden sie nicht gut, da sie das Stadtbild ruinieren würde, weil viele die Neckarfront schön finden. Was sagen Sie dazu?
Wir sind noch gar nicht bei dem Modul, das sozusagen die Verbindung des Tübinger Hauptbahnhofs mit den Kliniken auf der Morgenstelle und auf dem Schnarrenberg zusammenführt. Deshalb glaube ich, das braucht einen intensiven Dialog, wie dann auch diese innerstädtischen Strecken aussehen sollen. Aber insgesamt ist die Regionalstadtbahn insbesondere in der Vernetzung in der Region, aber auch in der Vernetzung in den mittleren Neckarraum, auch in der Vernetzung zu Stuttgart 21 extrem wichtig, denn wenn wir die Elektrifizierung der Strecken nicht haben, dann werden wir auch nicht umsteigefrei in den Stuttgarter Hauptbahnhof einfahren können und die Potenziale, die in diesem Bahnhof und in diesen Transversalen liegen, nutzen können. Also es ist ganz, ganz wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Region, aber auch für die Umwelt in unserer Region, dass wir die Schiene optimal nutzen können und dazu leistet die Regionalstadtbahn einen ganz wichtigen Beitrag.
Verkehrspolitik findet auch auf der Straße statt. Wie sieht es mit der B28a aus, dem Neubau?
Hier sind mittlerweile alle rechtlichen und politischen Ebenen ausgeschöpft. Das ist eine letztinstanzlich entschiedene und gerichtlich bestätigte Trasse. Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages hat auch nochmal über die Bedenken, die insbesondere in Kiebingen geäußert wurden, vor wenigen Tagen entschieden. Das heißt, es wird jetzt darum gehen müssen, dass wir Möglichkeiten finden, den letzten Bauabschnitt, der um die 25, 26 Millionen Euro kosten wird, in den Bundesverkehrswegeplan und dann in die Finanzierung zu bekommen. Die Menschen entlang des Neckars, im Neckartal, ob das auf der Seite von Hirschau und Wurmlingen ist oder ob das Bühl, Weilheim, Kilchberg und Kiebingen ist, haben lange genug darauf gewartet, dass ihre Ortsdurchfahrten vom Verkehr entlastet werden und auf eine gebündelte, bahngebündelte Trasse kommen. Also wir müssen jetzt kämpfen, dass wir das Geld bekommen, dass wir endlich diese Lücke zwischen Rottenburg und Tübingen schließen können und damit Entlastung für die Menschen im Neckartal erreichen und die verkehrliche Wirksamkeit einer gebündelten Trasse dann aus dem Schwarzwald bis nach Ulm auch realisieren können.
Kriegen Sie dann auch Feedback von den Wahlkreisbürgerinnen und Wahlkreisbürgern, die auch nichts mit Ihrer Partei zu tun haben, zu Ihrer Arbeit in Berlin?
Ja, die bekomme ich oft. Ich bekomme viele Zuschriften. Bürgerinnen und Bürger sprechen mich bei den verschiedensten Veranstaltungen an oder wenn ich einfach nur mal selber zum Einkaufen gehe, dann ist es natürlich eine gute Gelegenheit, entweder seine persönliche Meinung loszuwerden, eine Anregung zu geben, durchaus auch mal Kritik, was die in Berlin auch mal besser machen könnten oder woran sie denken sollten. Viele Bürger kommen aber auch mit ganz persönlichen Anliegen, wo ich ihnen helfen kann. Unternehmen, Handwerksbetriebe haben mal die eine oder andere Sorge, ein Problem mit der Bürokratie. Und wo ich helfen kann, tue ich das. Wo ich unterstützen kann, tue ich das. Und deshalb ist mir der Dialog vor Ort auch sehr, sehr wichtig, den nahen Draht zu der Bevölkerung zu haben. Das ist sicherlich nicht immer ganz einfach, wenn man die Hälfte des Jahres oder mehr als die Hälfte in Berlin präsent ist und die auch durch die Aufgaben, die ich im Ministerium beim Bundesgesundheitsminister wahrnehme, ist es auch nicht immer nur einfacher geworden. Aber es liegt mir viel daran und deshalb nutze ich natürlich auch die Chance, heute hier beim Radio Wüste Welle hier einen direkten Draht zu den Hörerinnen und Hörern zu bekommen.
Und wie sieht dann so ein Arbeitstag während einer Sitzungswoche in Berlin aus?
Das kommt darauf an, welcher Tag es ist. Wir haben es in Berlin ja während der Sitzungswochen sowas wie einen Stundenplan, den man von der Uni kennt oder aus der Schule. Wir haben montags in der Regel interne Beratungen. Dienstags treffen sich die Fraktionen und die Arbeitsgruppen, die zu den unterschiedlichen Themen in der Fraktion zusammenkommen. Mittwochs ist der Tag der Ausschüsse, also die Fachberatung zwischen den Fraktionen. Dort finden in der Regel nachmittags auch große Anhörungen zu den Gesetzentwürfen mit den Verbänden und Organisationen, also den Betroffenen, statt. Donnerstags und freitags sind die Plenardebatten, die durchgängig von morgens 9 Uhr bis manchmal tief in die Nacht andauern. Und irgendwann ist dann meistens auch Freitagnachmittag gegen 15, 16 Uhr in Berlin Schluss. Dann haben wir die Tagesordnung für die Woche durchberaten und dann geht es wieder zurück in den Wahlkreis.
Sie wohnen ja weit im Süden Deutschlands, dann sind Sie ja Stunden unterwegs aus Berlin, egal mit was für einem Verkehrsmittel.
Ja, das gehört mit dazu. Wir suchen uns unsere Heimat ja nicht aus und wir haben nun mal eine Bundeshauptstadt, die in Berlin liegt. Aber es ist machbar, es ist bewältigbar, es ist ein großer Aufwand. Ja, vor allen Dingen für die Familien der Abgeordneten ist es eine Belastung, wenn die Abgeordneten doch lange Zeit nicht zu Hause sein können. Aber es ist ein Preis, den wir sozusagen gerne bezahlen, weil wir auf der anderen Seite auch viel Bestätigung, viel Befriedigung aus der Arbeit ziehen. Denn es gibt nichts Schöneres, als seine Heimat zu gestalten, das Umfeld der Menschen besser zu machen und dafür zu arbeiten, dass wir auch in Zukunft für die jungen Menschen, aber genauso auch für Ältere in unserem Land eine gute Zukunft erarbeiten können.
Heute im Gespräch bei All Inclusive ist Annette Wiedmer-Mautz, Bundestagsabgeordnete hier für den Wahlkreis Tübingen-Hechingen. Am 25. Mai ist Deutschland aufgefordert, zum vierten Mal ist das, oder, das Europaparlament zu wählen?
Oh, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es ist eine wichtige Europawahl dieses Mal in jedem Fall.
Genau, dort sind 96 Abgeordnete aus Deutschland zu wählen, die die Parteien über die Listen aufgestellt haben. CDU über die Landesliste, die anderen Parteien über Bundesliste. Landesliste ist für sie richtig toll, aber wieso?
Ja, wir sagen, Europaabgeordnete müssen wie Landtagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete in der Region verankert sein. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sie kennen, sie müssen sie als Ansprechpartner sozusagen auch greifen können und ihre Probleme loswerden können. Und wir legen großen Wert als CDU/CSU darauf, dass wir in jeder Region einen Ansprechpartner, einen Vertreter oder eine Vertreterin im Europäischen Parlament haben. Und deshalb haben wir das so organisiert, dass mit Norbert Linz ein Kandidat hier aus dem Regierungsbezirk Tübingen auf einem aussichtsreichen Listenplatz steht und damit auch für die Bürgerinnen und Bürger ihr Abgeordneter in Europa werden kann.
Stimmen Sie der These zu, im Europaplenum, da läuft es friedlicher ab als im Bundestag etwas?
Ich glaube, der Eindruck trügt, denn dort sind genauso die politischen Auseinandersetzungen greifbar wie im Deutschen Bundestag oder in den Landtagen auch. Die Redezeiten, die Debattenbeiträge sind deutlich kürzer, damit jede Fraktion auch entsprechend zu Wort kommen kann. Es dauern die Reden, glaube ich, maximal 3 Minuten oder 5 Minuten und 5 Minuten, glaube ich, gibt es auch nur für herausragende Repräsentanten der entsprechenden Fraktionen. Nein, ich habe das erlebt, zum Beispiel aus der Sichtweise einer Bundestagsabgeordneten und aus unserem Ministerium heraus, bei der Frage, wie die Krankenpflegeausbildung gestaltet werden soll in der Zukunft, wenn es um die Anerkennung von Berufsabschlüssen geht. Und hier gab es große unterschiedliche Auffassungen zu der Frage, ob man die Krankenpflegeausbildung nur mit Abitur beginnen darf und dazu zugelassen werden soll oder nicht. Wir als Union und die Europäische Volkspartei hat in großer Übereinstimmung abgelehnt, dass nur noch mit Abitur ein Zugang zu diesem wichtigen pflegerischen Beruf möglich ist. Die Sozialisten haben das anders gesehen. Teilweise sehen sie es auch in Deutschland, die Sozialisten und Vertreter der SPD, bis zum heutigen Tag anders. Wir glauben, dass entscheidend ist, dass die Motivation und die Grundvoraussetzung durch einen Schulabschluss, aber das kann auch ein Realschul- und ein Hauptschulabschluss sein, ausreichend sind. Entscheidend ist, dass man hinterher eine gute Prüfung ablegt, um dann auch in einem dualen System mit viel Kompetenz und Erfahrung den Menschen wichtige pflegerische Leistungen zur Verfügung stellen zu können. Also wir wollen nicht das Nadelöhr noch kleiner machen. Wir haben eh schon einen erheblichen Fachkräftemangel in der Pflege und da sind die Debatten sehr, sehr intensiv geführt worden. Am Ende haben wir aber eine Vielzahl davon überzeugen können. Und so ist Demokratie das bessere Argument, sticht am Ende und hoffentlich dann auch mit den entsprechenden Mehrheiten.
Die Wahlbeteiligung liegt ja immer knapp über 40% bei der Europawahl. Wieso ist die so niedrig? Was denken Sie, da ja das Europaparlament sehr viel gute Arbeit ja leistet? Die Romaning-Preise werden ja niedergelegt.
Ja, ich glaube, da spielt vielfach eine Rolle. Es ist weit weg. Menschen denken, dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig. Manche ärgern sich auch über die Brüsseler Bürokratie der Kommission und aus so einer Mischung aus ist nicht so direkt greifbar, weit weg und ärgert mich auch manchmal, entwickelt sich dann vielleicht auch ein Desinteresse. Ich glaube aber, dass Europa wichtiger denn je ist. Es wird immer weiter an Bedeutung zunehmen. Wenn wir uns einmal vor Augen halten, dass Europa der größte Binnenmarkt ist auf der Welt für unsere Wirtschaft, wenn wir wissen, dass hier in der Region Neckaralb etwa 50%, also die Hälfte aller Produkte, die hier hergestellt, produziert werden, ins Ausland exportiert werden, der größte Teil davon in Staaten der Europäischen Union, dann können wir erspüren, welche Bedeutung sozusagen die Europäische Union als ein Binnenmarkt, als eine räumliche Dimension ist, in der wir keine Grenzen haben, in der wir keine Zölle erheben und im Großteil auch mit einer Währung bezahlen. Das ist wichtig. Und wenn wir dann noch wissen, dass die Hälfte der Sozialausgaben des Erdballs in Europa getätigt werden, dann ist klar, wenn wir den Wohlstand auch weiterhin und in Zukunft erhalten wollen, dann müssen wir auch schauen, dass Europa insgesamt im Wettbewerb zu anderen Regionen der Welt, sei es Amerika, Nordamerika oder China, Südostasien, seine Stärke erhält und deshalb auch mit einer Stimme spricht, geschlossen auftritt. Und deshalb sind auch Verhandlungen mit Amerika wie zum transatlantischen Handelsabkommen und Freihandelsabkommen so wichtig. Da darf man nicht mit Ängsten spielen, da darf man nicht sozusagen aus Angst heraus sagen, nee, wir reden nicht miteinander, sondern da muss der Gesprächsfaden aufrechterhalten werden, da müssen wir für unsere Überzeugungen, unsere Sicherheitsstandards kämpfen, aber wir dürfen nicht ein Stück weit auch arrogant auf andere zugehen und sagen, nur wir haben die besten Standards, sondern wir müssen unsere Standards auch überprüfen vor dem Hintergrund, dass vielleicht andere auch gute Standards haben und im Ergebnis sozusagen schauen, dass wir unsere Stellung in der Welt halten. Wenn wir die Entwicklung im Osten Europas, in der Ukraine anschauen, dann wissen wir im Übrigen auch, wie wertvoll Frieden und Rechtsstaatlichkeit sind. Dort herrscht ein Bürgerkrieg in Teilen der Ukraine, insbesondere in der Ostukraine. Und das Recht des Stärkeren hat sozusagen die Macht übernommen gegenüber der Rechtsstaatlichkeit. Das darf nicht sein. Und deshalb sind die Geschlossenheit in Europa, aber auch das Bewusstsein, dass wir genau zu dieser freiheitlichen Rechtsordnung stehen, so wichtig. Und deshalb kann ich alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch die jungen Menschen, nur auffordern, gehen Sie zur Wahl am 25. Mai und zeigen Sie damit, dass wir in rechtsstaatlichen und friedlich demokratischen Ordnungen leben wollen. Damit geben wir auch ein Zeichen in die Welt und worauf viele Menschen gerade auch im Osten im Moment ganz dringend warten.
Die rund 63 Millionen Wahlberechtigte, da kennt fast nicht mal die Hälfte, kennt den Spitzenkandidaten der SPD, Martin Schulz, und auch von der CDU ihren Kandidaten nicht für den Kommissionsvorsitz.
Jean-Claude Juncker.
Genau. Und wie denken Sie, was muss man da für Arbeit leisten, dass die auch so recht bekannt werden wie die Bundeskanzlerin?
Ja, ich glaube, dass die Tatsache, dass durch den Lissabon-Vertrag wir jetzt zum ersten Mal auch ein Stück weit eine Personifizierung in diesen Wahlkampf bekommen. Der neue Kommissionspräsident oder die neue Kommissionspräsidentin wird von den Staats- und Regierungschefs zwar auch weiterhin vorgeschlagen werden, aber im Ergebnis müssen die Staats- und Regierungschefs das Ergebnis der Europawahl berücksichtigen. Und das heißt sicherlich, dass sie nicht einen Kandidaten oder eine Kandidatin vorschlagen können, die nicht die Mehrheit hinter sich hat im Europäischen Parlament. Also findet zum ersten Mal auch ein Parteienwahlkampf auf europäischer Ebene statt. Die Sozialisten auf der einen Seite, die Christdemokraten, die Europäische Volkspartei auf der anderen Seite mit ihren Mitgliedsparteien. Und zum ersten Mal erfolgt durch diesen Wahlkampf natürlich auch eine Personifizierung, die Zuspitzung auf Kandidaten. Und in Europa sind es eben europäische Kandidaten. Es kommt nicht darauf an, woher kommt jemand, der am Ende an der Spitze der Europäischen Kommission steht, sondern vertritt der oder diejenige die inhaltlichen Positionen, die wir in Europa weiter verfolgen wollen, die politischen Programme, auf die es dann nachher ankommt. Denken Sie an die Frage der Unterstützung und der Solidarität gegenüber Schwächeren, aber auch dem Einfordern von Haushaltsdisziplin und Sparsamkeit auf der anderen Seite. Also die Europawahl entscheidet auch mit darüber, ob es in Zukunft Eurobonds geben soll oder nicht. Und hier stehe ich natürlich klar an der Seite von Jean-Claude Juncker und David McAllister, die Eurobonds für die Europäische Union als Instrument für die Zukunft ausschließen.
All inclusive hier auf www.wüste-welle.de, online im Livestream oder auch in eurem Radio in der Region für Tübingen, Reutlingen und Rottenburg. Frau Wiedmann-Mautz, Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitswesen, ist heute unser Studiogast. Ja, was ist mit der Mütterrente, die Sie sehr weit vorgebracht haben?
Ja, am Ende der nächsten Woche, also nächsten Freitag, werden wir im Deutschen Bundestag über ein Rentenpaket abstimmen. Und ein Bestandteil dieses Rentenpaketes ist die Mütterrente. Was heißt das? Alle Frauen, die ihre Kinder vor 1992 zur Welt gebracht haben, haben bislang nur einen Entgeltpunkt in ihrer Rente berücksichtigt bekommen. Und wir haben im Wahlkampf bereits versprochen, dass wir diesen Rentenpunkt verdoppeln wollen. Das heißt 28 Euro im Westen pro Kind pro Monat mehr an Rente, die Frauen erhalten können. Das ist eine wichtige Gerechtigkeitsfrage, denn all diejenigen, die ihre Kinder später zur Welt gebracht haben, bekommen 3 Entgeltpunkte und mehr. Und die Bedingungen, zu denen die Frauen, die ihre Kinder früher zur Welt gebracht haben, dann die Erziehungsarbeit geleistet haben, die waren doch deutlich anders. Also unsere Mütter hatten keinen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Sie hatten auch nicht die Möglichkeit, ihre Kinder ganztags in die Einrichtungen zu bringen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, davon hätten viele nur träumen können. Entweder musste man den Beruf aufgeben oder auf Kinder verzichten. Und deshalb ist es nur gerecht, dass die Ausfallzeiten, die viele Frauen im Laufe ihrer Biografie in der Rente sich aufgebaut haben, dass wir diese Ausfallzeiten ausgleichen und ein Stück Gerechtigkeit gewähren. Aber in dem Rentenpaket sind auch noch andere wichtige Bestandteile mit enthalten. Eines ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren ab dem 63. Lebensjahr und dann aufwachsend in den folgenden Jahren wieder auf 65. Das ist eine schwierige Diskussion. Es war auch ein Kompromiss innerhalb der Großen Koalition, denn wir befürchten eine Welle von Frühverrentungen und das würde die Rentenversicherung dann noch mal mehr belasten und damit natürlich auch eine Hypothek für die junge Generation ausmachen. Deshalb, wir sind noch nicht am Ende. Wir beraten noch intensiv ab Montag im Deutschen Bundestag, aber am Freitag wird der Sack zugemacht, dann wird abgestimmt und ich hoffe, dass das Paket dann für beide, für unsere Mütter und für die junge Generation gerecht ist.
Möchten Sie noch zum Abschluss jemanden grüßen?
Ich grüße am heutigen Tag sicherlich zunächst mal alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die an vielen Informationsständen in Tübingen, in Rottenburg oder in Hechingen stehen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen, damit auch die Kommunalpolitik weiterhin gut gestaltet ist. Und wenn jemand übers Internet zuhört in Berlin, der in meinem Büro arbeitet, dann sage ich einfach mal viele Grüße nach Berlin zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Okay, dann vielen Dank, Frau Wiedmer-Mautz, für Ihren heutigen Studiobesuch. Hört ihr die Live-Sendung, geht es weiter von 17 Uhr bis 18 Uhr mit der Pfauenspinnerin. Hört ihr die Wiederholung, geht es weiter von 14 Uhr bis 16 Uhr mit M13. Unsere Politiker sind auch am Samstag, den 12. Juli von 16 Uhr bis 17 Uhr zu Gast. Dort Martin Rosemann, Bundestagsabgeordneter der SPD. All-inclusive wieder in 14 Tagen. Und die